Hi zusammen und herzlich willkommen bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und heute geht es um sattes Grün unter schwierigen Bedingungen. Markus Schwarzenberger, Gartenbauexperte und Podcast-Host von Grasgeber, ist bei uns und gibt Einblicke in das Thema Rasen im Klimawandel. Hallo Markus.
Hallo, servus, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass wir dieses Thema beackern, beziehungsweise ja einmal drüber mähen, um mal ein paar Wortspiele zu bemühen. Wir sprechen über die Auswahl der richtigen Saatgutmischung, über wassersparende Pflegekonzepte, über smarte Bewässerung und was ein moderner Rasen im Garten wirklich leisten kann. Das sind ja so Themen, da ist ja jeder Gartenliebhaber, Liebhaberin sofort mit dabei, weil Rasen hat ja eigentlich wirklich jeder, oder?
Das stimmt absolut. Also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich. Sehr viele werden sich denken, ja genau, cool, genau mein Thema. Andere denken sich, ich hätte das so gerne und scheitern ein fürs andere Mal wieder und verlieren dann leider Gottes oft die Freude daran. Aber wie du richtig gesagt hast, ein schöner Rasen in Kombination mit einem schönen Garten ist natürlich ein Paradies. Und genau das ist das, was wir unseren Kunden ja auch vermitteln wollen, dass ein Paradies oder eine Wohlfühloase ist, einfach um abzuschalten und Kraft zu tanken und nicht ein Ort sein sollte, wo Kraft geraubt wird.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe auch über Jahre versucht, meinen Rasen hinzubekommen. Jetzt hat es am Ende dann wirklich geklappt, aber tatsächlich hat es lange, lange gedauert. Für viele wahrscheinlich auch eine lange Leidensgeschichte. Erzähl uns doch mal erst ein bisschen von deinem Werdegang. Wie bist du zum Gartenbau und speziell zum Thema Rasenpflege gekommen?
Ja, also ich habe das Privileg, dass wir einen elterlichen Betrieb zu Hause haben. Also die Firma Samuel Schwarzenberger gibt es seit 1930, also doch schon einige Jahre. Ja. Ich bin jetzt die vierte Generation und bin 2007 nach einer Fachschule, also landwirtschaftliche Fachschule, die ich besucht habe und im Anschluss dann eine Metallbaulehre, habe ich mich dazu entschlossen, ein Jahr nach Kanada zu gehen, um auf einen Saatgutvermehrungsbetrieb mitzuarbeiten, einfach um zu verstehen. Also für mich war eigentlich immer klar, auch wenn ich nie einen Druck hatte, dass mir dieses Thema gefällt, dass ich da Freude dran finde und dass ich da einsteigen will. Und aufgrund dessen habe ich gesagt, okay, dann will ich aber auch wissen, wie dieses Produkt zustande kommt, so wie wir das dann immer von unseren Lieferanten angeliefert bekommen. Und das war dann, sage ich mal, der logische Schritt, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ein Jahr nach Kanada. Mhm. Und da habe ich dann eben auf einer Farm mitgearbeitet, wo eben die Gräservermehrung stattgefunden hat und auch die Aufbereitung. Und in diesem Jahr hat sich dann das so ein bisschen entwickelt oder herauskristallisiert, dass die Freude zum Rasen hin doch immer etwas größer war, weil die Amerikaner einfach diese Leidenschaft gegenüber dem Rasen so extrem hoch gehabt haben, das was mich dann einfach fasziniert und einfach gefesselt hat.
Krass,
und,
ja, schön.
Und das war dann eigentlich so der erste Schritt und dann haben wir gedacht, okay, Markus, Kanada ist ein cooles Land, bleib doch einfach ein zweites Jahr. Und dann hätte ich versucht, ein Jahr auf einem Golfplatz als Greenkeeper mitzuarbeiten und das hat dann mit den Regulatoren leider nicht so funktioniert, weil sie selber genügend einheimisches Personal gehabt haben. Und aufgrund dessen bin ich dann auf der Universität in Guelph, das liegt da bei Toronto, habe ich dann eine Ausbildung zum Greenkeeper im theoretischen Sinne gemacht. Das heißt, ich bin theoretischer Greenkeeper. Kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Das stimmt allerdings. Wie sieht dein Rasen zu Hause aus? Ist das auch so ein perfektes Grün und auf 2 Millimeter gekürzt?
Also tatsächlich habe ich schon eigentlich alles ausprobiert. Also ich habe von der Wiese, also den Wandel von Wiese zu Rasen hab ich durchgemacht, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe mir auch selber mal ein Putting Green gebaut, weil ich auch ein leidenschaftlicher Golfer bin und habe dann versucht, wie kann man oder würde es funktionieren, wenn ich mir zu Hause mit handelsüblichen Geräten und Mechaniken selber ein Golfgreen bauen kann. Und ja, es hat funktioniert, wenngleich nicht so wie auf einem schönen Golfplatz.
Aber spätestens jetzt hast du alle Ohren von Rasenfans und Raseninteressierten für dich gewonnen, weil natürlich jeder wissen will, wie sowas geht. Magst du mal ganz kurz erzählen, wie oder eintauchen in das Thema, wie du das gemacht hast?
Ja, sehr gerne. Also das war, meine Freundin hat gesagt, ich bin verrückt, weil es war tatsächlich bei meinem 20. Geburtstag. Und und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt fange ich mal an und dann, ja, ich habe halt gegoogelt, wie es dazu mal noch so war und habe dann mit der Schaufel einfach 60 Zentimeter tief ausgegraben, dann eine Kiesschicht reingeben, habe dann eine, also das war dann die Drainageschicht, habe dann noch eine Rasentragschicht aufgebaut und dann eine Bewässerungsanlage außen drum installiert. Wow. Und ja, und schlussendlich habe ich mal eine schöne Kontur geformt, auch mit leichten, ja, also eine schöne Form mit coolen Konturen, dass es ein bisschen anspruchsvoll auch sein könnte.
Ja.
Und genau, und dann habe ich halt da hingearbeitet und es war dann schlussendlich, ja, ist es die Materie ja immer dieselbe. Das Einzige, ja, was sich da verändert hat, das war im Prinzip der zeitliche Aufwand, was dann schlussendlich, sage ich mal, dieses ganze Projekt, wo ich gesagt habe, okay, passt, es hat funktioniert, alles erfolgreich. Und dann mangels Zeit habe ich dieses Projekt dann, ja, leider beiseite legen müssen.
Irgendwann abgebrochen, okay, alles genau. Klar. Aber spannend, spannend. Dann lass uns jetzt mal in die, sagen wir mal, massenfähigere Rasengestaltung, genau, eingehen. Nämlich jeder will ja ein Putting Green zu Hause haben. Warum ist denn grundsätzlich das Thema Rasen für viele Gartenbesitzer immer noch so wichtig?
Also was wir mitgemacht, das war 2008 bei der Wirtschaftskrise und auch zu Corona, wo speziell die Finanzlage etwas instabil, ich nenne es jetzt einfach mal instabil war, mhm, haben natürlich die Eigenheimbesitzer dazu tendiert, dass sie gesagt haben, okay, Urlaub wird etwas schwierig werden, unsichere Zeiten, okay, lass uns zu Hause investieren. Und wir haben da bei der Wirtschaftskrise und auch während Corona einen richtigen Peak gesehen, weil die Menschen einfach in ihre eigenen vier Wände investiert haben und gesagt haben, okay, hey, lass uns doch einfach unsere eigene Oase zu Hause bauen, wenn wir heuer schon nicht wegfliegen können. Ja. Und da hat man dann ganz stark gemerkt, eben speziell jetzt mit Corona, dass dieser Trend von, wir haben einfach einen Rasen, der mühevoll gemäht werden muss, eine Transformation stattgefunden hat zu, ich habe einen richtig geilen Rasen zu Hause und der will gepflegt werden und den will ich auch pflegen. Also da hat man schon auch durch Social Media und durch YouTube hat es da schon eine deutliche Transformation von den Kunden gegeben, dass einfach diese Bewusstseinsbildung und auch das Verständnis für Rasen deutlich gesteigert wurde und auch die Leidenschaft für den Rasen hin auch massiv nach oben gegangen ist.
Ja, so, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir so einen richtig geilen Rasen denn auch zu Hause hin? Zum Beispiel, wenn es trockener ist, welche Rasenarten oder Saatgutmischungen empfiehlst du für trockene Standorte? Es wird ja immer trockener.
Das ist immer absolut, also da ich glaube, gerade den ganzen Klimawandel können wir überhaupt nichts entgegensprechen. Also der findet statt, wir bekommen Temperaturen, die für uns, wenn wir jetzt 10, 15 Jahren zurückdenken, noch unvorstellbar waren. Also wir haben gerade bei uns im Alpenraum, also in Tirol, wir haben Temperaturen um die 35 Grad, unvorstellbar vor einigen Jahren. Ja, jetzt müssen wir einfach sagen, wir müssen damit umgehen. In größeren Städten Richtung Osten von Österreich oder auch in Deutschland, ja, da ist das über einige Tage, beziehungsweise dann der fehlende Niederschlag dann über Wochen. Und das sind schon Herausforderungen, die wir haben. Und das Allheilrezept jetzt zu sagen, hey, das ist White Paper, ja, schau das an, mach das und dann wird das alles funktionieren. So leicht ist das leider nicht. Ich sage immer, ich vergleiche es immer oder ich haue immer den Spruch raus, wir arbeiten in der Natur und wir arbeiten mit der Natur. Und dann kommt die zweite Phase, was man auch immer hört, es ist wie ein Haus bauen. Es muss erst das Fundament einmal passen und mit dem Fundament, da spreche ich vom Boden. Das heißt, man muss in erster Linie mal wissen, was habe ich für einen Boden, wie ist der zusammengesetzt, ist der eher sehr sandig oder ist er eher sehr, sehr humus, tonig, lehmig, wo er einfach eine gute Wasserspeicherung hat. Allein da sind einmal schon die ersten Parameter, mit denen man sich vorerst schon einmal auseinandersetzen muss. Und wenn dieser Schritt dann einmal gemacht ist, dann auch zu sagen, okay, passt, was heißt das dann schlussendlich für das Gerüst, das was dann oben aufgebaut, also für den Rasen selber. Weil es gibt natürlich einige Arten, es gibt einige Sorten, die sehr trockenheitsresistent sind, da geht auch die Züchtung schon hin. Ja. Man muss aber dann eben immer das Ganze in Kombinationen sehen. Das heißt, es geht dann, was für einen Boden der Boden mit der richtigen Samenart, mit den richtigen Samensorten oder Sorten der einzelnen Pflanzen und dann auch in weiterer Folge, wie das Ganze mit Nährstoffen versorgt wird und auch gepflegt wird.
Okay, das klingt ja komplex. Das heißt, wir müssen da jetzt einmal genau reingehen. Welche Bodenarten würdest du denn als unterschiedlich definieren? Sandig, lehmig?
Genau, sandig, also das Ganze ist immer, kann man ja sehr wissenschaftlich aufteilen. Und jeder Bodenphysiker würde natürlich sagen, oh mein Gott, weil der natürlich so in die Tiefe geht, also der würde den Boden ja in die Einzelteilen zerteilen, was auch richtig gut und wichtig ist. Nur für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, müssen wir das Ganze einfach ein bisschen niederschwelliger machen. Und da, sage ich mal, ist die großen, ich drittel es immer sehr gerne, weil es dann einfach, sage ich mal, ein bisschen greifbarer wird für den Kunden und das dann relativ schnell in der Praxis auch umgesetzt werden kann. Das heißt, einmal habe ich einen sehr sandigen Boden. Das hört man dann sehr gut, wenn man die Erde in die Hand nimmt und dann bei den Ohren einfach so zwischen den Fingern die Erde durchhascht. Und das man hört dann das Sand, die Sandkörner, wie sie aufeinander reiben, dieses Krascheln. Ja, und das ist genau das, was man auch haben will, weil da durch diesen Sandanteil im Boden, der was sehr wichtig ist, kann natürlich Gas, Wasser und Sauerstoff gut ausgetauscht werden. Ja. Dann gibt es das andere, ein humoser Boden, so wie man ihn kennt, wie er auf den Ackern und überall auch meistens zu finden ist, ein sehr fruchtbarer Boden, eher auf der dünkleren Seite, hat eine sehr gute Wasserspeicherfähigkeit, lässt sich auch sehr gut formen, hat auch eine sehr gute Wasserspeicherfähigkeit und dann den Lehmig-Toning-Boden, den was man auch kennt, wenn man den dann, sage ich mal, in der Hand zu einer Wurst formt, und dann so auseinanderreibt, der was dann einfach bleibt, so wie früher mit dem Plastilin spielen als Kind. Genau. Wo es einfach so tonig ist und die haben zwar eine sehr gute Wasserspeicherung, aber können natürlich extrem hart werden, wenn es mal trocken ist. Und genau das sind dann so die Punkte, wo man sagen muss, okay, passt. In welcher Kategorie findet man sich ein? Das wird immer eine Vermischung geben. Also es wird nicht hundertprozentig der oder der sein, sondern, und das ist dann dieser Punkt, wo man sagen kann, man kann Boden etwas manipulieren, dass man sagen, okay, einen sehr toning Boden, da kann man zum Beispiel etwas Sand beimischen, damit man eine Durchlüftung durchbekommt, weil Luft ist nicht nur für uns wertvoll und wichtig, sondern auch für die Pflanze, weil die ja auch nur Lebewesen sind.
Das klingt aber schon nach Arbeit, ne? Etwas Sand beimischen heißt ja, ich muss den erstmal, wie machst du das, durchvertikutieren oder umgraben?
Ja, also wir sagen, je nachdem, in welcher Phase, dass wir uns befinden, also wenn wir uns jetzt in der Aufbauphase, also wo der Rasen komplett neu angelegt wird, dann bietet es sich natürlich schon an, dass man mit dem Erdbeweger oder mit dem Gartenbauer spricht und sagt, hey, misch doch einfach bitte einen Sand dazu, so 20%, 30%, 40%, je nachdem, wie das ganz wichtig ist, dann immer nur, dass eine gute Körnung vonstatten geht, weil das dann über die Jahre natürlich einen gewissen Vorteil bringt, weil Sand lässt sich nicht komprimieren. Und das ist genau auch dieses Problem, was sehr viele Gartenbesitzer zu Hause sehen. Sie bekommen einen wunderschönen Humus angeliefert, der wird ausgebracht und nach 2-3 Jahren sind so die typischen Trampelpfade zum Gartenhäuschen oder zum Grillplatz, die was dann einfach, die was immer beansprucht werden und die werden dann irgendwann mal verdichten. Und wenn die verdichten, dann ist der Boden ja komprimiert und da kann der Rasen dann nicht mehr, der wächst dann einfach nicht mehr. Also das er wächst schon, aber man sieht, okay, ihnen fehlen einfach die PS unterm Arsch. Und das ist dann der Punkt, wenn man sagen muss, okay, da fehlt einfach die Luft. Und das würde dann gehen, also bei der Anlage schon idealerweise Sand beimischen. Und wenn auch schon ein bestehender Rasen da ist, dann gibt's die Möglichkeit mit einem Aerifizierer. Der macht einfach Löcher in den Boden, also der sticht Löcher in den Boden. Diese Löcher oder diese Spoons, die da rauskommen, werden dann entfernt. Und dann erfolgt ein Top-Dressing mit einem Quarzsand, der was 0,2 bis 2 mm hat, einfach dann über die Fläche ausbringen. Die ganzen Löcher, diese Löcher, die wir zuvor gemacht haben, werden dann gefüllt. Und so ist das im Prinzip eine Maßnahme, die dann jährlich eingebaut werden kann, um immer einen vitalen, gesunden Rasen zu erhalten.
So, also ich füge dem lehmigen Boden Sand zu und dann gebe ich meinem Rasen dadurch die Möglichkeit, noch besser zu wachsen, weil der Boden lässiger wird, etc.
Ganz genau.
Okay, alles klar. Das würdest du das auch bei dem humosen Boden empfehlen, sodass er sich nicht verdichtet auf die Jahre?
Im Prinzip ist auch bei diesen Böden durchaus möglich und relevant und vielleicht auch sogar wichtig, auch da wieder einen Sand beizumischen. Wie gesagt, es geht immer darum, dass man diesen Sand einfach in die Hand nimmt oder die Erde in die Hand nimmt und einfach einmal beim Ohr reibt. Und wenn man diese Sandkörner, die hört man.
Dieses, wenn man die hört,
dann ist gut. Dann das wollen wir erreichen.
So, jetzt angenommen, jemand ist so faul wie ich und sagt, also auf diese ganze Bodenthematik, das will ich alles nicht, das ist mir zu anstrengend. Ich will jetzt einfach nur verdammt schnell einen richtig tollen Rasen haben. Und lass uns doch mal die drei Bodensorten quasi oder Arten durchgehen. Was für Rasen empfiehlst du für welchen Boden?
Ja, jetzt kommt es natürlich jetzt. Jetzt kann man natürlich in die nächste Phase rein, gell?
Ja, ja.
Wo lebe ich? Auch das ist dann wieder ein zentraler Punkt. Bin ich irgendwo, sage ich mal, auf sehr tief angesiedelt, auf nur, keine Ahnung, 10, 20 Höhenmeter, oder bin ich irgendwo auf 1200 Meter? Okay. Haben wir natürlich von der Vegetation her ganz andere Voraussetzungen. Da werden wir wahrscheinlich sehr viel mehr Schnee haben. Wir werden da viel ärgere Fröste haben. Das heißt, auch das, ja, haben wir schon wieder gewisse Faktoren, die dann schon wieder was anderes voraussetzen würden, was die Pflanzen anbelangt. Mhm. Und dann natürlich auch, wie viel Regen fällt in dieser Region. Und zwar dann auch in der relevanten Zeit, also in der Vegetationszeit von März bis November. Mhm. Auch das dann in Kombination mit dem Boden immer, das kann dann eine gefährliche Dosis werden. Wenn wir zwar einen super Boden haben, aber keinen Niederschlag, dann ist natürlich das auch wieder, das heißt, wir müssen da wieder manuell beibessern.
Okay.
Aber ich sag, man kann sehr viel manipulieren. Das geht. Wie eben, wenn man Sand den Boden beimischen, dann manipulieren wir ja auch. Und wenn von natürlichen Wege her kein Wasser fällt, dann können wir mit einer automatischen Bewässerung als Beispiel natürlich ja den Regen simulieren und somit wieder für Niederschläge und für ein gutes Wachstum.
Sorgen. Ja, okay, verstehe. Aber ich mag jetzt trotzdem mal in die ganz konkreten Tipps reingehen. Ich glaube, viele hören zu und wollen gerne wissen, wie mache ich es denn nun bei meinem Rasen? Also gibt es sowas wie eine Tabelle? Also keine Ahnung, sandig und wenig Regen, sandig und viel Regen, humoser Boden und wenig Regen, humoser Boden und viel Regen etc. pp., sodass man sagen kann, dann nimmst du das, dann nimmst du das, dann nimmst du das. Oder sollen wir lieber anfangen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal die Rasenarten an, die es gibt, oder Saatgutmischungen und sagen, zum Beispiel ein trockener Standort, was empfiehlst du da?
Das ist im Prinzip genau meine Vision und meine Mission, die ich mit meiner Firma habe, dass wir eben gezielt für die verschiedenen Bodentypen in der jeweiligen Lage und deren Zielvorgabe die passende Saatgutmischung zur Verfügung stellen.
Okay.
Das ist natürlich ein absoluter großer Aufwand, wenn man so sagen will, und so natürlich in der Masse auch nicht abbildbar. Daher, wenn man jeder kennt es, wenn man durch den Baumarkt durchgeht oder durchs Gartencenter, es gibt dann meistens zwischen vier und sieben verschiedene Rasenpackungen, also jetzt nicht von der Größe, sondern von den verschiedenen Arten, von Nachsaatrasen, Überspiel- und Sportrasen, Schattenrasen, Trockenrasen, American Green, wie auch immer. Also es gibt auch verschiedene Arten, und klar, die sind auch qualitativ nicht schlecht. Das Thema ist immer nur, was ist mein Ziel, was will ich wirklich verfolgen?
Ja.
Und das ist dann schlussendlich für mich immer die Frage, was ist dein Ziel? Wenn du sagst, hey, ich habe Kinder zu Hause, die wollen im Garten spielen, okay, dann kann es schon mal sein, dass es da dann etwas härter zur Sache geht, dass da mal das Fußballspiel in die Verlängerung gehen muss und dass der Rasen dann eben so richtig strapaziert wird. Das heißt, da braucht man dann einfach eine Rasenmischung, die genau diese Strapazen auch gut wegnehmen kann, also die was den Stand halten kann, damit er dann auch am nächsten Tag wieder grün ist oder immer noch grün ist,
ja,
und kein Acker wird. Das heißt, dahingehend, der Boden ist sehr wichtig, aber noch viel wichtiger ist unterm Strich die Lage und auch die Sonne. Ja, und genau so wird dann schlussendlich, kann der Kunde, sage ich mal, schon sagen, okay, habe ich jetzt, brauche ich einen Strapazierrasen, also weil, keine Ahnung, ein Hund drauf rumspringt oder die Kinder, dann muss er einfach für diese Strapazierungen passend sein. Oder habe ich irgendwo einen Schatten, sei es vom Haus oder von den Sträuchern, dann ist natürlich dieser Schattenrasen speziell dann das Wichtige, weil da viele glauben dann immer, dass das alles nur Marketing-Gag ist. Und tatsächlich, das Bild auf der Verpackung, ich sage immer, bitte kauf's nie nach dem Verpackungsbild, was die meisten tun, sondern immer nach dem Inhalt. Weil der Inhalt natürlich das Entscheidende ist, wo man sagen kann, okay, passt diese Mischung dann schlussendlich zu mir oder eben nicht? Und ja, dafür braucht es eben genau dieses gewisse Verständnis über die verschiedenen Arten. Und da wird dann das ganze Thema wird dann auf einmal groß.
Das wollte ich gerade sagen. Kann man hier vielleicht auch gar nicht alles komplett abbilden. Aber kannst du mal so ein ganz bisschen reingehen und sagen, alles klar, also zum Beispiel bei mir ist es eher trocken. Da brauchst du in der Tendenz diese und diese Saat. Ja.
Es gibt, gerade speziell, wenn es trocken ist, sei es jetzt, wir haben einen sehr sandigen Boden in Kombination auch mit wenig Regen. Das, sage ich mal, ist eigentlich die schlimmste Voraussetzung, was einem Rasenbesitzer, sage ich mal, passieren kann. Und das ist das Ganze noch nach Süden ausgerichtet, wo die Sonne so richtig schön draufknallt den ganzen Tag. Also das, recht viel schlimmer kann es, glaube ich, als Pflanze gar nicht mehr gehen.
Ja.
Und dennoch gibt es dann auch hier Arten, die speziell mit diesen Anforderungen besser zurechtkommen als wie viele anderen Arten. Und da ist zum Beispiel jetzt dieser Rohrschwingel, Festuca arundinacea, das ist einer, der was genau diese Anforderungen sehr gut wegstecken kann. Und das, ich will jetzt nicht sagen, das Problem, aber in der Vergangenheit ist es immer so gewesen, dass genau diese Arten sehr breitblättrig waren, sehr dunkelgrün, eher schon etwas ins Bläuliche. Viele, die was oft an den Gardasee fahren, die kennen diese Art. Das ist, die ist einfach, ja, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr klobig, sehr grob.
Ja.
Und jetzt hat aber Gott sei Dank, muss ich sagen, Gott sei Dank ist die Züchtung jetzt so reingegangen, dass sie gesagt haben, okay, diese Art machen wir jetzt als feinblättrige Art. Das heißt, dass sie in einen Rasen beigemischt werden kann und auch optisch jetzt cool aussieht. Und das ist ja auch das, was wir ja haben wollen. Wir wollen ja nicht nur einen Rasen, der was zwar jetzt funktioniert, sondern wir wollen ihn ja auch anschauen und wollen ja eine Freude haben und sagen, hey, ja, geiler Rasen.
Genau, soll auch schön sein, das stimmt, absolut.
Genau, genau. Und gerade da ist eben genau diese Art extrem wichtig, weil sie auch tief wurzeln kann und somit das Wasser von tiefen Lagen wieder heraufziehen kann und so dann auch super grün wachsen kann.
Das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen klimaresistenten Rasensorten und herkömmlichen Mischungen, ne? Dass sie tiefer wurzeln als die herkömmlichen, aber haben bisher halt anders ausgesehen, waren nicht so hübsch.
Ja, genau. Ich meine, die Züchtung ist da ja sehr, sehr aktiv und es kommen jedes Jahr neue Sorten heraus, die einfach spezielle Anforderungen noch besser wegstecken. Und es gibt halt sehr viele Standardmischungen haben halt immer dasselbe. Da gibt's halt einen Ziel, der muss in einem gewissen Preissegment drinnen sein. Und da ist natürlich dieser Sprung dann zu den exakt passenden Arten, der fehlt dann, weil die halt wahrscheinlich in einer anderen Preisschublade drinnen sind. Okay, aber das sind eben genau diese Arten, die dann über Erfolg oder Frustration entscheiden.
Okay, und ich verstehe.
Da reden wir ja gar nicht, sage ich mal, so von einem so extremen Mehrinvestitionen, was man da hat. Weil man muss die eine Packung, die nicht passend ist, genauso zahlen, als wie die eine Packung, die wirklich passend wäre.
Ja.
Ist halt dann wichtig, dass man immer darauf achtet, dass man Arten hat, die eine gute Durchwurzelung, speziell wenn es dann trocken ist, tiefe Wurzeln hat und aber, und das ist auch ganz wichtig, immer viele Sorten enthält. Also nie auf eine Monokultur gehen, sondern immer auf eine Mischung. Das ist ein total wichtiger Punkt, weil viele sagen, hey, diese eine Art, die ist jetzt super und denken dann, das ist eine Gamechanger. Eine Gamechanger-Art, wenn ich die jetzt verwende, dann wird mein kompletter Rasen zack grün und nie wieder braun. Da ist immer die Artenvielfalt, die macht's einfach aus. Weil natürlich auch verschiedene Arten anfälliger für Krankheiten sind. Und da brauchen wir natürlich eben sehr viele, damit wir einfach ja gut abgedeckt sind, damit wir robust sind und natürlich dauerhaft grün.
Da fällt mir ein Vergleich ein, der gar nicht zum Thema Natur und Garten passt, aber es ist wie so ein Aktienportfolio im Grunde genommen. Genau. Man kann immer schwer voraussehen, wie der Markt sich entwickelt oder wie der Boden halt gerade dann am Ende wirklich sich auswirkt oder das Klima. Und entsprechend ist es gut, verschiedene Sorten zu haben. Eine performt dann besser, die andere vielleicht ein bisschen schlechter. Alles in allem wird es aber grün.
Genau, ein absolut super Vergleich. Genau, im Prinzip genau so ist die Natur. Wir haben sehr viel unter Kontrolle, aber die Natur eben nicht. Ja, und wie du richtig gesagt hast, es kann sein, die Voraussage ist, dass es heuer trocken und heiß wird. Also bei uns regnet es seit 3 Wochen und es ist kalt. Ja. Also das ist immer sehr schwer und je besser eine Mischung und je mehr Arten in einer Mischung enthalten sind, natürlich muss der Fokus darauf hingelegt sein, wie die Voraussetzungen an sich generell sind. Also wenn sehr viel Sand ist und wenig Niederschläge, dann muss ich natürlich Arten verwenden, die mit diesen Kriterien gut zurechtkommen. Und da ist eben Rohrschwingel, Wiesenrispe sind da die Arten, die man da unbedingt benötigt. Mhm. Wenn es dann einmal mehr Wasser gibt, auf natürlichem Wege, dann sind diese Pflanzen natürlich auch nicht abgeneigt. Mhm. Wasser mögen die schon auch.
Okay, ja, glücklicherweise. Es wäre ja blöd, wenn dann nicht im Zweifel. Aber tatsächlich ist es natürlich spannend zu sehen, dass das Klima sich so verändert und dass auch die Rasenindustrie, nenne ich es mal, darauf reagiert und die entsprechenden Züchtungen entwickelt, um auch da dann eine Lösung zu bieten. Jetzt, ich fass mal zusammen, was wir bis hierhin haben. Also das Erste ist wichtig zu schauen, wie ist eigentlich mein Boden? Sandig, humoser Boden, lehmiger Boden. Wie kann ich mit Sand zuarbeiten, sodass der Boden durchlässiger wird und nicht so schnell verdichtet? Dann, in welcher Region bin ich? Welche Höhenlage? Wie sieht's aus mit Regen und Sonne? Ist es sehr, sehr trocken oder ist es sehr, sehr feuchtes Klima? Und wie wird der Rasen genutzt? Sprich, ist es einer zum Anschauen oder spielen da die Kinder drauf etc. pp. So, das bringt mich erstmal zu der Auswahl, welches Saatgut ich denn eigentlich wähle, da immer drauf achten, nie eine Monokultur, sondern immer eine Mischung. So viel habe ich bis jetzt. Jetzt pass auf, jetzt ist der Rasen da. Wie lässt sich denn Rasenpflege wassersparend gestalten, ohne an Qualität zu verlieren?
Im Prinzip, wenn diese ersten Punkte, die du jetzt so schön zusammengefasst hast, schon so befolgt werden, dass sie die richtige Saatmischung für meine Lage und für meinen Boden verwende, dann habe ich schon einmal den ersten wichtigen Schritt gemacht. Weil dann kann es natürlich gelingen, dass ich diese Pflanzen habe, die nicht exorbitant viel mehr Wasser benötigen. Das heißt, da habe ich schon einmal die erste Einsparungspotenzial sehr gut genutzt. Dann der andere Schritt ist natürlich auch, wie gehe ich mit der Pflanze dann im Laufe ihrer Zeit um? Was meine ich damit? Will ich da, sage ich mal, jetzt einen Spitzensportler draus machen, wo ich fünfmal die Woche drüber mähe, dann ist das natürlich die Pflanze extrem anstrengend und sie braucht sehr viel Nährstoffe, das vergleiche ich immer mit einem Marathonläufer. Wenn der im Training ist, der muss natürlich auch auf seine Ernährung achten, das heißt, er braucht eine ausgewogene Ernährung mit Zusatznährstoffen und genauso ist es beim Rasen. Der braucht eine ausgewogene Düngung und deshalb vielleicht nicht nur einmal im Jahr, sondern dann 3, 4, 5 Mal, aber nicht in dieser Menge, sondern immer kleine Häppchen. Okay. Und dann natürlich auch die Bewässerung. Je mehr gemäht wird, umso kürzer ist der Rasen, umso schneller wird die Bodenoberfläche dann vertrocknen. Das heißt, umso öfter und mehr muss ich bewässern. Das heißt, da ist dann auch die Schnitthöhe wieder ein zentrales Thema.
Okay, das heißt, wenn ich häufig mähe, dann sollte ich auch mit Zuwässerung arbeiten und ein Rasenbewässerungssystem zum Beispiel mit
einplanen. Genau, also bei wirklich regelmäßigen Schnitt, da ist dann wichtig, dass eben die Düngung angepasst wird, aber, und das ist eben ein zentraler Punkt, auch die Bewässerung. Weil sehr oft ist dann so, wenn sehr viel gemäht wird, dann sind meistens sehr niedrige Schnitthöhen im Spiel. Das heißt, da gehen dann die Rasenbesitzer schon hin zur Richtung Champions League, also 2,5 Zentimeter. Das ist dann schon eine Ansage für eine Rasenfläche. Und da braucht es dann einfach Wasser, Wasser, Wasser.
Und die andere Version ist, ich lasse ihn einfach wachsen und habe dann eher eine Wiese und die versorgt sich mehr oder weniger selber?
Natürlich, eine Wiese, das ist jetzt absolut, also wirklich das komplette Gegenteil. Also bei einer Wiese, die ist natürlich sehr, sehr natürlich durch diesen hohen Wuchs ist natürlich eine sehr gute Beschattung und die Pflanze verbraucht nicht so viel Wasser. Wasser braucht sie auch, aber nicht so viel, als wie ein täglich gemähter Rasen. Ist natürlich komplett eine andere Welt von Rasen. Also eine Wiese und Rasen, da sage ich, ist wie Tag und Nacht. Also das kann man ja auch nicht so vergleichen. Aber das wäre natürlich eine sehr wassersparende Variante. Warum auch dann sehr viele gesagt haben, okay, passt, wir haben einmal unseren Rasen und dann auf der anderen Seite irgendwo die Blumenwiese, um einfach der Natur auch wieder einen gewissen Teil so zurückzugeben.
Aber das ist ja auch eine schöne Kombination, das stimmt.
Genau. Aber eben die Bewässerung ist schon dann ein sehr wichtiger und markanter Punkt. Und wo wir immer sagen, okay, man kann den Rasen schon mal runtermähen, aber an sich selber immer achten, dass eine gute, stabile Schnitthöhe stattfindet. Und da sind wir, sage ich mal, so zwischen 3 und 5 Zentimeter. Also das ist, sage ich mal, eine sehr, sehr gute Zentimeteranzahl, weil, sage ich mal, bei 5 Zentimeter, da hat man schon einen wirklich sehr schönen grünen Rasen. Und alles, was dann Richtung 3 hingeht, das sind schon Freaks. Die wissen dann meist aber auch, was sie machen.
Okay, alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt der ganz normale Rasen- oder Gartennutzer bin, dann würdest du empfehlen, sagen wir mal 5 Zentimeter, so roundabout ist eine sinnvolle Länge. Das bedeutet wahrscheinlich, wie oft muss ich mähen?
Im Prinzip gibt der Mähintervall wird im Prinzip über die Schnitthöhe vorgegeben, weil die goldene Regel sagt immer, nie mehr als 1/3 der Gesamtlänge des Blattes abschneiden.
Okay.
Und wenn man diese Regel befolgt, dann kann es sein, dass man vielleicht 2-mal die Woche mähen muss. Mhm. Kann aber auch sein, wenn es Richtung Sommer geht, wo es tendenziell heißer wird und die Pflanze in einen Schutzmechanismus geht, dann kann es sein, dass es auch vielleicht nur alle 10 Tage mal zu mähen ist, weil die Pflanze einfach nicht wächst.
Ja.
Aber so, okay. Ich sage mal, 1 bis 2 Mal in der Woche ist definitiv ein sehr gut realistischer Wert.
Da bin ich schon im Raum Rasenmäher-Roboter, muss ich gestehen.
Genau aus diesem Grunde gibt's die auch.
Ja, genau. Da hat man ja auch den Vorteil, dass quasi dann eine Düngung automatisch stattfindet, weil ja der Schnitt quasi wieder zum Mulchen beziehungsweise auf dem Rasen verteilt wird.
Genau, es wird da natürlich gewisse Nährstoffe werden wieder zurückgeführt über diese Rasenschnipseln. Allerdings muss man dazu sagen, das ist in erster Linie der Stickstoff, der da zurückgeführt wird. Mhm. Die Pflanze braucht aber sehr viel mehr neben dem Stickstoff. Die braucht auch noch Phosphor und vor allem auch Kalium. Und Kalium wird über diese Maßnahme nicht zurückgeführt. Und da ist es eben besonders wichtig, diese Ausgleichsdüngungen dann dementsprechend durchzuführen, damit eben die Pflanze stabil ist und bei diesen Stresssituationen, ich nenne es immer gerne Stresssituationen, wenn es heiß und trocken ist oder auch mal kalt und feucht, dass er dann über diese Situationen sehr gut rüberkommt und auch stabil und gesund bleibt.
Okay, also langfristige wassersparende Rasenpflege bedeutet um die 5 Zentimeter nie mehr als 1/3 des Blattes abschneiden und dann regelmäßig Phosphor und Kalium zudüngen. Habe ich das richtig verstanden?
Also es braucht schon den Stickstoff auch. Also im Prinzip man immer einen Stickstoff Phosphor Kali. Wenn man da nachhaltig am Weg sein will, dann ist natürlich eine Bodenanalyse absolut empfehlenswert, weil dann hat man mal die Gewissheit, okay, was spielt sich in meinem Boden ab? Was habe ich für einen pH-Wert? Wie sind die Phosphor-Kali-Werte im Boden? Weil wenn ich einen Phosphorüberschuss habe, dann kann es natürlich auch sein, dass ich mir diesen Nährstoff überhaupt sparen kann, weil dann wird auch nichts in die Natur ausgewaschen, in das Grundwasser. Und genau, also da, das ist ja mal schon der erste Schritt, was es sehr ratsam ist zu investieren, weil dann ja auch wieder Geld eingespart werden kann und auch die Umwelt geschont werden kann. Und genau, da immer dann schauen, dass eben Stickstoff, Phosphor, Kali und eben Spurennährstoffe wie Eisen mitgedüngt wird, damit der Rasen einfach gesund wird. Da kann man sich natürlich dann auch noch voll ausspinnen mit Flüssigdüngern, Flüssigdünger-Cocktails, wo man die Pflanze dann einfach nochmal, ja, dopen will ich jetzt nicht sagen, aber einfach nochmal besser unterstützen kann, dass sie einfach über die ganze Situation drüber kommt.
Wie oft würdest du denn düngen und wann würdest du es empfehlen?
Also die Minimum-Düngeranzahl ist wirklich 3-mal im Jahr. Das erste Mal im Frühjahr, da ist es auch guter Richtwert, wenn die Forsythie zu blühen beginnt, also wenn der Garten gelb wird, dann das erste Mal mit einer Düngung. Die zweite Düngung sollte dann, ich empfehle immer so Mitte, Ende Juni, also noch vor den Sommerferien. Da haben wir meistens noch ein Fenster drinnen, wo dann mal eine Schlechtwetterphase kommt, da nochmal reindüngen, damit man dann über die Hitzeperiode schön drüber kommt und dann im Herbst nochmal eine Abschlussdüngung, wo die Pflanze eben nochmal viel Kalium einlagern kann, damit sie eben gesund in den Winter geht und im nächsten Jahr im Frühling dann wieder sauer aus dem Winter rauskommt, damit man wieder eine Freude hat. Das ist, sage ich mal, das Minimumpaket.
Okay, und wie könnte ich das steigern?
Ja, steigern geht natürlich, also nach oben hin, sage ich mal, gibt es ja wenig Grenzen, so wie überall. Und das Einzige, was immer wichtig ist, die gesamte Nährstoffmenge sollte man aber nicht überschreiten. Das heißt, man sollte jetzt nicht sagen, okay, passt, jetzt bin ich totaler der Freak und jetzt gehe ich dann mit 10 Düngungen im Jahr drüber und verändere auch nichts. Das wäre auch kontraproduktiv. Zum einen sehr teuer und für die Natur und für die Pflanze natürlich jetzt nicht wirklich förderlich. Das heißt, es gibt dann diese Spoonfeeding-Gaben. Das heißt, dass man einfach häppchenweise immer Nährstoffe gibt. Das heißt, nicht in der vollen Menge, sage ich jetzt mal 30 Gramm, sondern diese 30 Gramm einfach dann auf 2 Gaben aufteilt, 2 mal 15 Gramm. Und das im Abstand halt von 7, 8 Wochen.
So, dann haben wir das mit dem Düngen. Jetzt müssen wir aber uns die Bewässerung schon nochmal angucken. Wenn ich mir Rasen suche, der für, sagen wir mal, klimatisch trockenere, wärmere Regionen gut ist und der tiefer wurzelt, dann muss ich ja vielleicht nicht so dramatisch drauf achten, zuzuwässern, aber wahrscheinlich ja trotzdem doch. Wann und wie empfehlst du, zuzuwässern?
Den größten Fehler, was wir sehen, das ist, dass der Rasen verwöhnt wird. Das heißt, was meine ich mit verwöhnen? Die Rasenbesitzer stehen im Garten und bewässern den Rasen tagtäglich am Abend.
Ja.
Das ist das absolut Schlimmste, was man einem Rasen zumuten kann. Okay. Weil genau aufgrund dieser Maßnahme denkt sich die Wurzel, hey, warum soll ich nach unten wachsen, wenn ich noch jeden Tag auf der Oberfläche genügend Wasser bekomme, weil da jeden Tag jemand steht, der was mir ein paar Tropfen Wasser hergibt. Mhm. Welche Motivation hätte ich jetzt, anstrengend in die Tiefe zu wurzeln und da unten das Wasser zu suchen? Ja, deswegen ist extrem wichtig, so wenig oft wie möglich und da aber so tief wie möglich. Das heißt, 1 bis 2 Wassergaben in der Woche und da aber in einer ausreichenden Menge, dass wirklich der Boden das Wasser in die Tiefe reingeht. Das wäre da das absolut Wichtigste.
Also gar nicht so oft, dafür aber dann viel. Das ist im Grunde genommen wie mit Topfpflanzen in der Wohnung tatsächlich. Da soll man ja auch nicht zu häufig gießen, aber dann ordentlich, sodass sie gut versorgt werden. So rum habe ich es noch gar nicht gedacht, das Thema. Und dann aber tatsächlich natürlich am besten zu einer Tageszeit, wo die Sonne nicht aufscheint, also abends oder morgens.
Genau. Idealerweise tatsächlich in den Morgenstunden. In den Morgenstunden haben wir meist keinen Wind, das heißt, das Wasser kann nicht abdriften. Wir haben keine hohen Temperaturen, das heißt, es gibt weniger Verdunstung. Und der Riesenvorteil, gerade speziell, wenn die Taunächte wieder beginnen, dann haben wir in der Früh, in der Morgenszeit, waschen wir diesen Tau ab und das Blatt kann dann schneller auftrocknen. Das heißt, das Blatt wird auch nicht mehr so anfällig für Rasenkrankheiten, für Pilzkrankheiten sein. Das heißt, die Morgenstunden sind eigentlich die beste Zeit, den Rasen zu bewässern. In Ausnahmefällen natürlich geht der Abend auch, aber wenn möglich, dann immer morgens.
Gibt es smarte Bewässerungssysteme, die du empfehlen würdest, die sich speziell eignen für Rasenflächen?
Es gibt da natürlich sehr viele, aber es gibt auch sehr viele, die gerade auch von die Gardenengeräte, die sehr erschwinglich sind und super ausgeklügelt sind. Und was ich immer sage, das Wichtigste ist da natürlich dann auch, diese eine Funktion natürlich auch gleich mitzunehmen, dass man vielleicht sagt, okay, ich habe einen Regensensor mit dabei und ich habe auch eine Bodenfeuchtemesser. Weil auch das ist dann wieder der nächste Schritt dazu, dass man sagt, okay, man kann wirklich jetzt mit diesen Dingen auch Wasser einsparen, weil die Werte erkennen, okay, ich habe diese Feuchtigkeit im Boden, beziehungsweise ich habe auch einen natürlichen Regen bekommen und kann jetzt Wasser einsparen. Mhm. So geht natürlich gute, zukunftsweisende Bewässerung.
Ja, sehr praktisch. Da hilft sich das System ja sozusagen dann im Zweifel selbst. Ich würde nochmal gerne zurückkommen auf stark beanspruchten Rasen, weil viele haben Kinder oder da wird Sport drauf gemacht oder sowas und es gibt immer wieder das Problem, dass der Rasen das dann nicht durchhält. Also gibt es Tipps für Rasenflächen, die stark beansprucht werden?
Auf jeden Fall. Da ist eben, wie wir schon gesagt haben, zum einen mal die Nährstoffversorgung. Das heißt, dass eine ausgewogene Düngeversorgung über das gesamte Jahr stattfindet mit hochwertigen Düngen, das heißt, was die Nährstoffe langsam freigeben, also Langzeitdünger, damit der Rasen nicht immer diese Spitzen hat und dann wieder abfällt, so ähnlich wie beim Zuckerspiegel, sondern dass er einfach einen soliden, gleichmäßigen Nährstoffversorgung, das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt dann der regelmäßige Rasenschnitt, der was stattfinden muss. Und dann auch neben der Bewässerung natürlich Zusatzpflegemaßnahmen, wenn sehr viel Belastung drauf ist, auch dass man dafür sorgt, dass immer wieder Luft in den Boden reinkommt und das funktioniert natürlich am allerbesten mit Aerifizieren. Viele denken immer, mit Vertikutieren funktioniert das auch, aber Vertikutieren ist ja nur eine oberflächliche Kur und das Aerifizieren kommt ja von Aero, also von Luft und da sorgen wir eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass wir Löcher in den Boden stechen, wo dann wieder Sauerstoff zu den Wurzeln gelangt.
Spannend. Kriege ich das zu Hause alleine hin oder muss ich mir da einen Experten versuchen?
Die Düngung kann man ohne weiteres alleine machen, das Mähen kann man ohne weiteres alleine machen und das Aerifizieren, da sage ich, da ist immer wichtig, dass es gemacht wird. Wie das, also wir haben da die verschiedensten Modelle schon gesehen, also egal ob das jetzt Rasenbesitzer waren, die dann mit der Hilti und mit der Bohrmaschine durch den Garten gelaufen sind, um einfach aber nur in diesen Stellen, wo es Probleme gegeben hat, Da haben sie dann einfach ihre Löcher gebohrt, haben diese Löcher dann mit Sand aufgefüllt und siehe da, in kürzester Zeit ist der Rasen dann von so hellgrün, so lasch, dann auf einmal wieder grün geworden und er war wieder fit und stabil. Also man kann es mit jeglichen Tools machen. Natürlich bieten sich professionelle Geräte an, die man teilweise ausleihen kann oder eben so Erifiziergabeln, wenn man sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt ist geiler Rasen, ist mein nächstes Projekt, dann ist das natürlich ein sehr cooles Vatertagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk.
Ich bin begeistert von der Bohrmaschinenidee. Ich sehe, wie schon mit meinem Akkuschrauber durch meinen Rasen laufen. Sehr, sehr schön. Dann lass uns jetzt vielleicht noch mal kurz so ein bisschen auf die Fehler eingehen, die man machen kann, wenn man zum Beispiel einen neuen Rasen anlegt oder aber auch einen Rasen, den man hat, pflegen will und besser oder gesunder machen möchte. Was gibt's da? Was kann man vermeiden? Ganz einfach.
Was kann man vermeiden? Das Allerwichtigste ist, glaube ich, das Thema Geduld. Das ist das Allerwichtigste, weil gerade wenn man einen Rasen kauft, der dann wirklich angepasst an die Situation des jeweiligen Gartenbesitzers ist. Ich nehme jetzt als Beispiel her einen strapazierfähigen Rasen, der was eben genau die Spieleinheiten der Kinder gut standhalten kann, dann ist da ein sehr hoher Anteil an Wiesenrispe drinnen. Und die Wiesenrispe hat eine Keimdauer von 25 bis 30 Tage.
Okay.
Und dann, weil du den Fehler angesprochen hast, das ist dann oft so, es wird alles picobello vorbereitet. Es wird also mustermäßig das Saatbett abgezogen, alles vorbereitet, dann wird der Samen ausgebracht. Er wird auch perfekt angewalzt, damit wir einen Bodenschluss haben. Super. Und dann wird auch bewässert. Das funktioniert sehr gut. Am ersten Tag noch richtig brav mit viermal am Tag. Am zweiten Tag auch noch mit viermal, weil die Motivation extrem hoch ist. Am dritten Tag wird es dann schon reduziert auf dreimal und spätestens nach 7 Tagen wird's komplett ausgesetzt.
Ja.
Und das ist dann dieser Punkt da, das Weidelgras, was drinnen ist nach 7 Tagen wird es schon grün. Mhm. Wie aber gesagt, die Wiesenrispe hat eine Keimdauer von 25 bis 30 Tagen. Das heißt, nach 30 Tagen braucht die das Wasser ganz dringend. Und da ist aber erfahrungsgemäß so, dass jeder Rasenbesitzer sagt, boah, hab mich gern. Ich mag nicht mehr. Genau. Ja. Und das ist auch das, wo dann viele schon nach 14 Tagen schon das erste Mal wieder in das Gartencenter gehen und sagen, hey, ich brauche, der Rasen ist noch sehr lückig, ich brauche wieder einen Nachsatzrasen, weil es ist noch nicht alles aufgegangen.
Ja.
Weil eben das Wissen ja auch nicht da ist, dass eben diese hochwertige Art einfach ihre Zeit benötigt.
Okidoki. Gibt es noch mehr Fehler, die man machen kann?
Genau. Die fehlende Geduld, was dann zu vorzeitigen Nachsaaten führt, wo man einfach sagt, hey, bitte, wartet mal vorher ab. Wie lange braucht diese Saatmischung, dass sie keimt? Mhm. Und erst dann hinten nach was gehen. Oft ist dann natürlich auch so, dass unser Boden ist ja perfekt ausgestattet mit Beikräutern und Unkräutern. Und diese haben natürlich, wenn wir alles vorbereiten, haben die natürlich schon diesen gewissen Keimvorsprung und weil wir ja erst hinten nach dann mit der Saat kommen. Das heißt, es ist ja nicht nur unsere Saat, die dann keimt, sondern auch die, die wir nicht haben wollen. Die bekommen dann Licht und die wachsen. Und da ist dann sehr oft, dass sehr viele dann in eine gewisse panische Situation kommen und sagen, okay, jetzt brauche ich noch ein Unkrautbekämpfungsmittel, das muss ich jetzt noch schnell ausbringen, weil es kommt alles andere daher, außer der Rasen. Und auch da ist wieder Geduld sehr wichtig. Und dann einfach darauf achten, sobald der Rasen mal eine gewisse Höhe hat von 5-6 Zentimetern, dann einmal Rasenmäher auf die höchste Stufe stellen und einfach einmal nur mähen. Und Hintergrund ist der, diese ganzen Unkräuter, die da natürlich auflaufen, die sind nicht schnitttolerant. Also die können, wenn der Rasenmäher da 2-4 Mal drüber fährt, dann sind die ohnehin weg.
Okay.
Und der Rasen wird mit jedem Schnitt immer dichter.
Ja.
Das heißt, ein Rasen will gemäht werden, um dicht zu werden, weil dadurch bildet er mehr Triebe, mehr Blätter und wird dahingehend dann dicht. Das kann jeder bestätigen, der bisher immer selber gemäht hat und dann auf einen Mähroboter umgeschwenkt hat.
Dass er dann einfach deutlich dichter geworden ist.
Ne? Genau.
Man sieht das auch tatsächlich, also ich merke das auch im Freundeskreis, die Parteien, die quasi selber mähen und die Mähroboter haben, da sehen die Rasen schon unterschiedlich aus. Gibt ja Pro und Contra auf allen Seiten, aber das muss man schon wirklich sagen.
Genau. Und ja, was wir noch sehr oft sehen, wo sich Kunden in die Irre führen, ist, ich nenne es jetzt wirklich bewusst in die Irre führen lassen, das ist alles, was um das Thema Nachsaaten geht. Mhm. Weil es ist Frühling, der Rasen kommt aus dem Winter raus und die erste Tätigkeit sind, ja, okay, wir müssen den Rasen wieder nachsehen. Ja. Und weil wir ja im Kopf das Nachsehen abgespeichert haben, greifen wir ja bewusst zu dieser Nachsaat-Rasenpackung.
Ja. Ja.
Und die ist aber ausgelegt für den Spiel- und Sportrasen. Das heißt, für super ideale Lage, wenn ich aber jetzt im Vorhinein schon einen Trockenrasen verwendet habe, weil eben die Situationen so speziell sind, oder einen Schattenrasen, dann bietet sich's natürlich an, für diese Flächen auch mit derselben Mischung wieder nachzusehen. Also auch wieder mit einer Schattenrasen im Schatten nachsehen oder einem Trockenrasen in den trockenen Standorten nachzusehen.
Ah, und da läuft man gerne mal in die Falle, weil da gibt's ja Nachsaatrasen und das ist ja Quatsch.
Ja, es ist, also ich will nicht sagen, dass das ein Quatsch ist. Nur er muss in die passende Lage passen. Also wenn da eine super ausgewogene Sonneneinstrahlung ist und sage ich mal wenig Moosdruck und da ist, dann ist das super. Dann hat man da in kürzester Zeit wieder etwas Grünes. Ja. Weil eben dieser Nachsaat draußen ja sehr schnell grün wird. Da ist in 4 bis 7 Tagen kommen da schon die ersten Keimlinge und nach 10 Tagen sieht man schon grün. Das ist natürlich das, was wir haben wollen. Aber im Umkehrschluss wollen wir natürlich ein langanhaltendes Grün und da brauchen wir natürlich wieder die passende Mischung für die jeweilige Stelle.
Da kommen wir wieder zum Thema Geduld.
Genau.
Ja, sehr, sehr schön. Sag mal, ich würde gerne nochmal anders denken, das Thema Rasen. Und zwar, gibt es denn auch Alternativen zum klassischen Rasen, die zum Beispiel weniger Wasser benötigen oder so?
Ja, es gibt natürlich... Was schon auch immer mehr wird, das sind so die klassischen Naturrasenflächen. Mhm. Naturrasenflächen, ja, sind im Prinzip Rasenmischungen, aber mit gewissen Kräutern beigemischt. Das heißt, da ist dann ein Spitzwegerich drinnen, eine Schafgarbe, da können auch Gänseblümchen mal mit dabei sein, Nelken. Also, die blühen schon etwas, werden aber auch jetzt, sage ich mal, nicht einen Meter hoch, sondern sind so bei die 10, 15 Zentimeter, das heißt, so im schönen 3-4 Wochen im Rhythmus wird diese dann gemäht. Mhm. Die haben den riesen Vorteil, dass sie natürlich ein sehr gutes Wurzelwerk haben, natürlich aber auch nicht diesen Anspruch haben an den schönen, marklosen englischen Rasen, wie man den kennt. Wo man sagt, okay, da darf. Also das, sag ich mal, das ist schon komplett eine andere Marschrichtung, die man da eingeht. Aber das sind natürlich genau diese Mischungen, die sehr klimatolerant sind, aufgrund der Kräuter und weil die ein sehr gutes Wurzelnetzwerk bauen und sich so natürlich sehr gut stabil halten können.
Ja, das ist natürlich vielleicht eine echte Alternative für Menschen, die sagen, ich habe auch nicht so viel Zeit, zum Beispiel mich um meinen Rasen zu kümmern.
Ja, genau. Also ich sag immer, es gibt, gerade speziell, wenn das Thema Rasen angesprochen wird, sage ich, ist extrem wichtig, dass für jeden das passende Produkt auch dabei ist. Das heißt, es gibt den einen, der sagt, hey, kommt für mich nicht in Frage, dass da irgendwas anderes außer Gras drinnen ist. Es gibt dann aber auch viele, die sagen, ja, so das ein oder andere Gänseblümchen ist dann schon ganz nett. Auch das gilt zu respektieren. Und es auch mittlerweile ist so weit, dass man schon einen gewissen Rasenweißklee, also den Mikroklober, schon in eine Rasenmischung mit einbaut, der was eben speziell bei Hundeflächen, also wo jetzt Hunde drauf rumrennen, der da sehr tolerant ist, hat den riesen Vorteil, bindet Luftstickstoff und hat einen viel längeren Stay-Green-Effekt. Das heißt, wir sind im Frühling einen Monat eher grün und im Herbst einen Monat länger grün. Das heißt, cool. Aber man muss sich halt im Klaren sein, hey, in der Vergangenheit habe ich den Klee immer entfernt und jetzt sehen bewusst nach. Also, aber und dann gibt es natürlich eben wieder die andere Kategorie, die sagen, okay, hey, Rasen interessiert mich gar nicht. Blumenwiese ist das absolut Richtige. Und da, deswegen sind wir Menschen alle so verschieden. Weil auch Platz für jeden da sein muss, dass jeder das ausüben kann, was ihm am besten gefällt.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Auch, ich meine, das macht das Thema natürlich offener und freier und dann auch für viele noch zugänglicher. Jetzt lass mich nochmal ganz kurz, wir biegen schon auf die Zielgerade ein, aber ich würde nochmal ganz kurz gerne auf Geräte, Maschinen, Werkzeuge zu sprechen kommen. Ja. Gibt es welche, die du sehr empfehlen kannst, die die Rasenpflege erleichtern?
Also generell an. Die meiste Zeit verbringt man definitiv mit Rasenmähen. Mhm. Da ist natürlich ein Roboter absolut eine super Unterstützung, weil er einfach sehr viel Zeit abnimmt. Mhm. Wichtig da ist immer nur schauen, dass auch die Klingen immer sauber geschärft sind, damit wir immer einen sauberen Schnitt haben. Mhm. Das ist immer sicher etwas, was sehr wichtig ist. Dann ein Lüfter, also sei es, ob es jetzt mit einer Vertikutiereinheit oder eben diese Federn, die es da gibt, wo wir einfach abgestorbenes Material auf der Oberfläche entfernen können und somit auch wieder für eine Durchlüftung sorgen. Mhm. Das haben auch schon sehr viele zu Hause. Und was eben in den letzten Jahren immer mehr Relevanz bekommt, ist eben dieser Aerifizierer. Mhm. Das ist einfach, ich würde schon fast sagen, eine Wunderwaffe, weil er einfach so selten verwendet wird, weil es ja auch, wenn man es jetzt händisch macht, eine etwas mühsamere Aktion ist. Also da hat man sich das Feierabendbier dann wirklich verdient. aber das sag ich mal, das sind so wirklich die absoluten Helfer für einen coolen, schönen Rasen. Abgesehen natürlich von Düngersteuer und die, was man sowieso braucht auch.
Okay, Mähroboter, Lüfter, Aerifizierer habe ich mir notiert. Düngerstreuer nehmen wir noch mit dazu, kann man natürlich im Zweifel auch händisch machen, aber es geht ja darum, den Dünger auch möglichst gleichmäßig auszubringen. Logisch. Wenn du dich entscheiden müsstest, welches Gartengerät du persönlich wärst, was wärst du?
Ja, ich würde jetzt tatsächlich auf Aerifizierer tippen.
Ja, klingt auch so ein bisschen wie der Geheimtipp aus diesem Podcast, Aerifizierer. Viele haben es wahrscheinlich noch gar nicht gehört, aber das ist offensichtlich eine echte Hilfe und vielleicht auch für alle, die sagen, boah, mein Rasen, seit Jahren kommt er nicht aus dem Knick, probiert's doch mal aus. Würdest du das sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Ne?
Genau, also das ist die Erkenntnis, was wir sehr oft bestätigt bekommen haben. Wenn der Rasenbesitzer sagt, ey, mein Rasen, er kommt nicht. Ich habe alles versucht, aber er kommt, er wird nicht grün. Ihm fehlt einfach der letzte Sprung, die letzte Meile, er schafft es nicht. Mhm. Dann ist wirklich immer so gewesen, aerifiziert eine Fläche und nach 14 Tagen wird sie grün sein. Und das hat sich immer bestätigt, weil es ist unterm Strich relativ simpel. Ihm fehlt einfach Luft bei den Wurzeln.
Ich sehe den einen oder die andere, die jetzt gerade zur Familie laufen und sagen, Leute, ich hab's. Eine neue Idee. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Dann schauen wir noch einmal kurz in die Zukunft, bevor ich versuche zusammenzufassen, was du mir alles beigebracht hast heute. Was ist deine Vision für die Zukunft von Rasenflächen zwischen Wunschbild, was alle haben, und Klimarealität, wie wir sie annehmen müssen, weil es halt einfach so ist?
Also da ist meine Vision wirklich, dass es uns gelingt, den Kunden die passende Mischung für seine Fläche zur Verfügung zu stellen. Und das, sage ich mal, ist dann in Anbetracht der Nachhaltigkeit wirklich der absolut größte Hebel, den wir ansetzen können, weil aufgrund dessen natürlich zum einen Wasser eingespart werden kann, aber auch die Nährstoffversorgung dementsprechend auch gut angepasst werden kann und wir so mit allen Ressourcen schonend und gut umgehen können. Sei es die zeitliche, die monetäre, aber auch die klarerweise die Umweltressource.
Ja, und das bringt mich im Grunde genommen auch schon direkt in meine Zusammenfassung. Achtet darauf, welchen Rasen ihr braucht. Dafür, wie schon gesagt, erstmal den Boden genau anschauen und die Region, in der ich lebe, und aber auch die Nutzung der Rasenfläche. Dann gilt grundsätzlich, je mehr mähen, desto öfter Wasser. Das heißt, ein schöner Rasen kann auch 5 Zentimeter lang sein, muss keine 2 oder 3 Zentimeter haben und braucht dann vielleicht nicht mehr so viel Wasser, beziehungsweise auch so häufig dann den Mähturnus, den man da anpassen kann. Nie mehr als ein Drittel des Blattes abschneiden, Stickstoff, Phosphor, Kalium und Eisen düngen. Und da gibt's dann auch einen Rhythmus, den man einhalten sollte, nämlich einmal im Frühjahr, dann im Sommer, Mitte, Ende Juni und im Herbst gerne auch nochmal, damit der Rasen gut durch den Winter kommt. Den Rasen nicht zu sehr verwöhnen mit zu viel Wasser, 1 bis 2 Mal Wasser pro Woche und dann aber viel. Und morgens ist wichtig, beim Dünger drauf achten, Langzeitdünger bei stark beanspruchten Rasen. Flächen und dann ist Geduld gefragt, gerade beim Anlegen einer Rasenfläche, denn es dauert mitunter ein bisschen länger, bis die Saat auskeimt. Hast du noch was du ergänzen musst, oder bin ich soweit auf der grünen Seite mit meiner Zusammenfassung?
Die Zusammenfassung war, war perfekt, hat super gepasst. Wie immer, man kann in jedem einzelnen Thema natürlich richtig einen Deep Dive machen. Das ist natürlich klar, aber das würde natürlich den Rahmen heute definitiv sprengen.
Ja, genau. Ich glaube, bis dahin sind wir. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann findet ihr Markus auch auf Instagram und zwar unter @schwarzenberger_com. Richtig?
Richtig, genau. Auf Instagram, TikTok, genau, sind wir überall vertreten.
Und da kann man euch natürlich im Zweifel auch Fragen stellen. Denn jetzt werdet ihr wahrscheinlich dann jetzt geflutet, aber das werdet ihr ja sowieso.
Genau. Na, dafür sind wir da, dass wir nicht nur ein Lieferant sind, sondern wir wollen ja auch der Partner sein für unsere Kunden und mit ihnen gemeinsam über die Begrünungsphase drüber kommen, damit sie und wir alle glücklich sind.
Mein lieber Markus, dann danke ich dir für deinen fachkundigen Einblick in das Thema Rasenpflege unter klimatischen Herausforderungen vor allen Dingen. Und wer sich für passende Saatgutmischungen, wassersparende Bewässerungslösungen und richtige Pflege interessiert, nochmal @schwarzenberger_com. Da gibt's hilfreiche Impulse. Und natürlich könnt ihr euch auch unsere andere Rasenfolge anhören, die wir noch haben hier im Podcast. Und natürlich viele, viele andere Gartenfolgen mit tollen Tipps zum Thema Gärtnern rund um das eigene Zuhause. Aber auch verschiedene spezielle Ansprüche. Da haben wir einiges parat. Also klickt euch gerne mal durch. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena.